Wir sprechen heute im Störmelder mit Heinz Zeisberger. Er ist mit dem Fahrrad von Michelfeld bis an den Nordkap gefahren. Erstmal schön, dass Sie da sind.
Danke, dass ich da sein darf. Danke für Ihre Einladung.
Wie kam es denn zu der Idee, so eine lange Reise mit dem Fahrrad anzutreten?
Ja, die Kurve ist da ein bisschen länger. Im Ruhestand habe ich initiiert eine Fahrradgruppe, die heute von Franz Feger geleitet wird, die Genussradler von Gnadental. Und er ist irgendwann zu dieser Fahrradgruppe gestoßen und hat erzählt von seiner Reise auf dem Jakobsweg. Und mich hatte der Jakobsweg schon immer fasziniert und dadurch, dass er ja lebendig war und ich ihn kannte, habe ich gedacht, vielleicht könnte ich das auch mal probieren. Und dann macht man den Jakobsweg und findet Spaß an so einer großen Reise, die man dann alleine macht, was ganz anderes ist, wie wenn man in der Gruppe unterwegs ist. Und ja, dann sucht man ein neues Ziel nach dieser Jakobswegreise. Und dann war für mich eine Tour nach Rom ein Thema. Zusammen mit meiner Frau und einem Freund sind wir ans Schwarze Meer geradelt. Und ja, für mich war dann noch einfach interessant, wenn man so ein Ziel hat, Jakobsweg, was kann man da noch machen, das einen reizt? Jerusalem, das wäre einer dieser Pilgerwege gewesen, aber da bin ich zu viel Feigling, um so eine Tour nach Jerusalem zu machen. Und dann, ja, kam ich auf das Thema Nordkap und habe dann das lange hin und her gewälzt und dann irgendwann den Entschluss gefasst, mich zu trauen, weil ein bisschen Angst hatte ich vorher schon.
War Fahrradfahren also für Sie schon immer ein Hobby und auch vielleicht so ein Weg, ein bisschen aus dem Alltag rauszukommen?
Wir haben als Familie, als unsere Kinder Radfahren konnten, haben wir angefangen, Fahrradtouren zu machen. Jedes Jahr 1, 2, 3 Wochen, je nachdem, wie es sich ergeben hat, aber mindestens eine Woche, sodass wir fast alle Flüsse abgeradelt sind. Und das war einfach der Weg, um mit Kindern auch was Größeres selber zu erleben. Und für die Kinder war es auch ein Erlebnis. Zumindest machen sie es heute mit ihren Kindern teilweise schon.
Ja, Ihre Reise an den Nordkap ist ja schon auch ein bisschen her. Wie lange genau ist es denn her, dass Sie dorthin gefahren sind mit dem Fahrrad?
Fast genau 10 Jahre. Also ohne Motor. Damals gab es noch wenig Motore. Und ja, mein Fahrrad und ich waren unterwegs.
Und was hat Sie so daran gereizt? Also Sie haben ja gemeint, Sie haben jetzt schon länger überlegt, wohin soll es als nächstes gehen, aber was hat Sie so gereizt am Nordkap als Ziel?
Wenn Sie den Jakobsweg gemacht haben, dann suchen Sie ja etwas noch, oder habe ich gesucht, richtiger gesagt, was kann man da in vergleichbarer Größe machen? Und es muss einen ja auch anmachen, so ein Ziel. Nordkap wollte ich schon immer mal hin. Mit dem Auto hat es nicht gereicht, aber ich war schon mal mit dem Schiff dort. Und da reizt es dann zu sagen, oh Mensch, da sieht man ja unterwegs so viele Leute, das könnte ich doch auch mal machen. Und dann kommt halt der Entschluss. Das Schwierigste ist das zu entscheiden, nicht die Fahrt ist das Schwierige, sondern der Entschluss, den Entschluss zu treffen.
Ja, und das ist ja auch eine enorm lange Reise und Sie sagen, das Schwierigste ist der Entschluss, aber wie kommt es denn dazu, also wie plant man denn so eine Reise?
Die andere machen es anders, aber ich bin da etwas chaotisch. Wenn der Entschluss da ist, dann dauert es noch 2 Wochen ungefähr. In der Zeit besorge ich mir noch Karten oder habe mir besorgt Karten, damit ich weiß, wie ich fahren könnte, müsste. Und noch ein bisschen Klebeband oder so, falls irgend Reparatur zu machen ist. Also man stattet sich mit dem Reparaturzeug aus. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe da keine Ahnung, wie es geht. Aber ich hoffe dann immer, dass jemand vorbei an mir radelt, der sich technisch auskennt und ich habe das Material. Und dann ist man unterwegs und wird jeder Tag neu geplant.
Lieber Herr Zeisberger, wie lange waren Sie denn insgesamt unterwegs?
Insgesamt waren es 44 Tage. 43 Tage hin und da ich den Weg schon kannte, dann einen Tag zurück.
Und wie meinen Sie das in einem Tag zurück? Also zurück sind Sie nicht mit dem Fahrrad gefahren, richtig?
Genau.
Wie haben Sie den Rückweg bestritten?
Mit Flugzeugen.
Und das Fahrrad haben Sie dann auch im Flugzeug mitgenommen?
Genau, ja.
Ah, okay.
Okay, und was für eine lange Strecke war das? Also Sie sind in dieser Zeit sind Sie wie viele Kilometer gefahren?
Knapp 4000 Kilometer waren das. Und das heißt jeden Tag fast 100 Kilometer, wobei es teilweise mehr waren, weil ich 2 Tage unterwegs krank war.
Und hinzus, sind Sie dort nur auf dem Landweg gefahren oder ich denke zwischen Dänemark und Deutschland muss man vielleicht ein kurzes Stück auch mit der Fähre fahren, oder?
Also es sind zweimal gab es ein kleines Stück mit der Fähre von Deutschland nach Dänemark und das zweite war dann von Dänemark nach Schweden.
Haben Sie da die Route gewählt über Fehmarn oder?
Ja, Sie kennen sie gut aus.
Ja, ja. Ich war schon öfters auch in Schweden oben, genau.
Also die Route über Fehmarn, genau.
Und dann von Malmö nach?
Helsingor war das dann, wo ich darüber bin. Mhm. Das war konnte ich den Weg radeln, das war eine sehr kurze Strecke und über die Brücke darf man ja nicht, die große Brücke, die es da gibt. Mit dem Rad. Darf man nicht.
Ja, genau.
Im Auto schon.
Ja. Und wenn Sie dann mit dem Fahrrad unterwegs waren, wo haben Sie dann geschlafen? Haben Sie dann immer in einem Zelt übernachtet oder in Hostels oder Hotels?
So eine Tour hört sich ja an, wie wenn man sich da martern wollte. Aber das stimmt nicht. Ich suche immer die beste Unterkunft, die ich gerade finde. Auch auf dem Jakobsweg habe ich das so gemacht. Weil das ja auch früher so war. Beim Jakobsweg sind die Leute auch... Die haben sich den bequemsten Weg ausgesucht. Der Tourismus von heute war da ja nicht. Und dann hat man gesucht, wo man Fetter oder eine Base hatte, um gut unterzukommen. Und ich suche mir heute halt das schönste Hotel, das ich gerade finden kann, wo ich gut schlafen kann und auch noch abends gut essen kann.
Und gab es vielleicht dann auf der Reise auch Schwierigkeiten?
Ja, in mehrfacher Hinsicht.
Was waren denn da so vielleicht die größten?
Das erste war, dass ich habe extra so ein Rohloff-Schaltrad mit Rohloff-Schaltung, wo man eigentlich wenig Probleme hat. Aber da hat sich ein Schräubchen gelöst und da hatte ich dann ein Problem, eine Werkstatt zu finden, die sich auskannte, weil für mich war das Rad so neu und ich bin, wie gesagt, technisch nicht so begabt und interessiert. Und das Nächste war, man muss sehr viel sitzen auf so einer Strecke. Sie können sich vorstellen, wenn man die jeden Tag über 100 Kilometer, wo man unterwegs ist, hat, da sitzt man sich langsam fest. Da kann man auf dem Sattel rutschen, wie man will, da sitzt man fest. Und wenn der dann nicht so gut eingestellt ist, was man dann erst unterwegs merkt bei längeren Touren, dann führt das schon richtig zu Problemen, dass man nicht weiß, wie stelle ich den jetzt ein und wie sieht sich dann am besten, kann das länger aushalten. Das war ein weiteres Problem und das größte Problem war eigentlich, dass ich zu faul war, mich anzuziehen. Der Tag hat morgens begonnen mit schönem Wetter und dann radeln wir und es wird immer kühler. Man zieht eine Jacke an, aber immer noch kurze Hose und ja, immer kühler, aber man denkt, jetzt ist ja nur noch 20 Kilometer, da braucht man sich jetzt nicht mehr umziehen. Ist schon umständlich da, bis man da Schuhe runter, Hose an und. Das war dann, ich bin angekommen und war angeschlagen und ging es nochmal einen Tag einigermaßen und dann war ich fix und fertig und war 2 Tage. Kam ich nicht mehr so richtig auf die Beine, habe das Bett durchgeschwitzt und man steht dann vor dem Problem, breche ich ab. Ich habe jetzt fast die halbe Strecke, war das da, es war schon in Schweden, breche ich jetzt ab. Jetzt hat man sich ja so gefreut und jetzt hat man 2000 Kilometer ungefähr. Oder gehe zum Arzt und bekomme dann Antibiotika, dann kann ich aber auch aufhören. Und ja gut, dann habe ich versucht, das mit Sauna und Schwitzen und das Bett war 2 Tage, konnte ich es auswinden. Musste also 2 Tage im gleichen Hotel bleiben. Und dann ging es einigermaßen weiter, aber zu Hause hatte ich dann Blut im Urin und Nebenhodenentzündung. Es war echt das Problem. Also es war schon am Limit.
Und Sie sagen, es gab dann auch Momente, wo Sie gedacht haben, okay, ich muss jetzt hier abbrechen, ich kann nicht mehr weiter. Wie überwindet man denn dann so einen Moment und kriegt nochmal Motivation?
Ja gut, also man überlegt erst, was man machen kann. Also gerade, gehe ich zum Arzt oder nicht, ja. Und macht sich bewusst, dass man dann eben, wenn ich links wähle, dann ist halt Abbruch und fertig. Und jetzt hat man sich aber so darauf gefreut, es hat sich so eingeradelt und es gefällt einem gut. Und dann kämpft man mit sich einen halben Tag und einen Tag, wenn es einem so schlecht geht, hat man ja Zeit mit sich zu kämpfen. Und dann kommt irgendwann irgendwo wieder ein bisschen die Energie und dann baut man sich wieder auf.
Ja, was würden Sie so sagen, was Sie vielleicht auch von der Reise mitnehmen konnten? Sie haben ja bestimmt auch viele Leute kennengelernt unterwegs oder die Kultur kennengelernt.
Also das Spannende bei diesen Reisen ist eigentlich, dass man mit sich alleine unterwegs ist und alles um einen herum viel intensiver wahrnimmt. Wenn Sie den ganzen Tag nur mit sich beschäftigt sind, in Anführungsstrichen, sehen Sie die Natur, Ihnen gehen Gedanken durch den Kopf, Himmel und Erde kommen viel näher zusammen, Sie denken über Gott nach, Sie denken, wie ist die Erde gestaltet und. Sie haben ganz andere Beziehungen zu allem. Auf dem Jakobsweg ist mir das passiert, das gleiche Thema, wobei man am Jakobsweg viel mehr Leute trifft. Ans Nordkap treffen sie, ich glaube, eine Handvoll habe ich getroffen. Radler. Hm. Und da haben sie dann, ja, fotografiert, sehen sie eine Blume oder was, das leuchtet so schön. Und sind ganz begeistert davon, machen ein Foto, das würden sie sonst hier nie machen. Es war nicht Löwenzahn, den ich da fotografiert habe, aber es hätte auch Löwenzahn sein können, weil man das, den ganz anders wahrnimmt, wie wenn man das zu Hause irgendwo oder hier in Ackeranlagen oder so die gleiche Blume sieht. Also man ist viel näher mental bei Gott und der Natur und nimmt alles viel intensiver auf. Weil man ja nur sich hat und das um einen herum und die Gedanken sind frei.
Ja, das haben Sie sehr schön gesagt. Und Sie haben jetzt gerade auch schon angesprochen, Sie haben auch Bilder gemacht auf der Reise. Und heute Abend im Lemberghaus ist auch eine Veranstaltung oder ein Reisebericht von Ihnen, wo man dann auch noch die Bilder sehen kann, richtig?
Ja, das sind über 100 Bilder, die ich da zeigen werde. Und da sieht man, auch Deutschland ist schön. Also die Bilder sind nicht nur vom Nordkap. Das Nordkap ist eigentlich gar nicht so spannend, sondern spannend ist eigentlich der Weg.
Ja. Und was war denn so Ihre Motivation dafür, heute nochmal einen Vortrag über Ihre Reise zu machen?
Ich halte sehr gern Vorträge, um als Beipack, wenn Sie so wollen, dann den Verein Help We Helfen und das, was er tut, den Menschen, die zuhören, nahezubringen. Und da sind solche Vorträge über andere Themen interessant, weil das mehr Leute interessiert und man hat dann die Chance zu erzählen, was Help macht und kann dadurch das Thema näher bringen, als wenn das nur irgendwo geschrieben steht auf einem Stück Papier. Und deswegen sind Vorträge zu verschiedenen Themen, also Jakobsweg als Beispiel ist auch in meinem Repertoire, oder Fahrt nach Rom oder solche Dinge. Oder jetzt eben das Nordkap. Und da hatte ich vor kurzem auch mal einen Vortrag bei den Naturfreunden gehalten zu Help We Helfen und die Philippinen. Das ist eigentlich mein liebster Vortrag, über die Chocolate Hills dort zu erzählen und zu erzählen, was wir da tun. Und so nutze ich diese Plattform sehr gerne. Das kostet keinen Eintritt, aber gewinne dadurch Aufmerksamkeit.
Und war Ihre Reise an den Nordkap schon, also hatte das eine Verbindung zum Verein Help We Helfen?
Da habe ich einen Fehler gemacht, dass ich das nicht vorher richtig eingeplant habe, weil das so spontan ging. Man hätte da sagen können, oh, da macht man PR-Aktionen draus für Help. Das bereue ich, dass ich es nicht getan habe, aber da habe ich einfach zu wenig gedacht vorher. Und in dieser Schnelligkeit, wie ich solche Entscheidungen dann treffe, jetzt geht's los, ist das untergegangen.
Möchten Sie vielleicht nochmal erklären, was der Verein Help We Helfen eigentlich ist, für alle, die den Verein nicht kennen?
Ja, wir helfen Menschen in armen Ländern, die medizinische Hilfe brauchen. Und dort gibt es ja kein Krankenversicherungssystem wie bei uns in der Regel. Und denen helfen wir dann, die Operation zu ermöglichen, bezahlen die Operationskosten. Unser Hauptthema sind Menschen mit Gaumen-Lippenspalte oder auf Schwäbisch Wolfsrachen und Hasenscharte. Das sind ja Themen, wo man mit ca. 400 Euro jemand ein anderes Aussehen, aber das ist nur der kleinere Teil, dass die wieder lächeln können, sondern die können dann lernen, richtig zu sprechen und richtig zu essen. Wenn sie das nicht lernen, dann sind sie die Dorftrottel, obwohl sie intelligent sein können, wie sie wollen. Da haben sie keine Chance, weil sich keiner mit ihnen unterhalten will. Und mit 400 Euro kann man da ein Leben beeinflussen, ein neues Leben schenken, dass die ihren Fähigkeiten entsprechend auch leben können. Und wenn die Operationen nicht gemacht werden, dann sind sie halt, werden versteckt. Manche Kinder sterben auch ganz früh, weil das mit der Ernährung dann nicht so gut klappt. Man schenkt in Anführungsstrichen ein neues Leben und das gibt auch sehr viele Menschen, die uns unterstützen. Wir haben inzwischen über 700 Mitglieder und wir haben seit 2008 gibt es uns. Da haben wir ungefähr 1,5 Millionen eingesetzt für solche Hilfen.
Wie ist denn Ihr Verein aufgebaut? Also was sind da die Strukturen?
Ja gut, es gibt ja zwei Teile bei so einem Verein. Das eine ist, wie bekommen wir Geld in die Kasse? Das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, wie geben wir das Geld so aus, dass es dort ankommt und richtig ankommt und komplett ankommt, wo es hin soll, wo die Leute bedürftig sind. Das sind die zwei groben Strukturen. Für den ersten Teil machen wir Benefizveranstaltungen, zum Beispiel mit dem Landespolizeiorchester wird ein Konzert im Juni hier in Michelbach sein, in der Tenhalle. Wir haben ja hier in Schwäbisch Hall auch schon die Big Band der Bundeswehr gehabt oder ein Essen mit 5-Sterne-Köchen. Solche Events machen wir, um auf uns aufmerksam zu machen, aber eben auch, um Gelder für unseren Verein zu bekommen. Und der zweite Teil, das ist dann eben das Geld ausgeben. Da wird jeder Einzelfall geprüft, ob er bezahlen oder nicht. Also es wird nicht pauschal Geld irgendwo hingeschickt, sondern wir kennen das Gesicht. Und wenn jemand eine komplette Operation bezahlt, dann bekommt er auch von dem Mensch, dem er konkret geholfen hat, auch eine Urkunde mit Bild drauf. Und Bild und Namen, also nicht irgendein neutrales Bild, sondern man weiß, dem Mensch habe ich geholfen, dem habe ich jetzt eine neue Lebensplattform geschenkt.
Seit wann sind denn Sie persönlich aktiv bei Help We Helfen?
Seit Gründung.
Wann war die Gründung?
2008 war die, da kam jemand auf mich zu, ein Freund, und hat gesagt, oh, kannst du da nicht helfen? Ich bringe da schon seit Jahren Krücken hin und jetzt ist das Mädchen, da muss man das Bein amputieren. Da hatte ich die Nabelschnur, das eine Bein abgebunden und dann war das kürzer. Da war, wenn man sich so vorstellt, der Fuß am Knie und die restliche Differenz vom Boden hat gefehlt, sodass es nur mit Krücken ging und da konnte man nur amputieren, damit eine Prothese drauf passt. Und das war der erste Fall und der kam auf mich zu und ich wollte ohnehin, ich war im Ruhestand schon, karitativ unterwegs sein und enttäuscht von anderen und dann ging das ja jetzt oder nie und habe dann mit meinen Freunden gesprochen und ich glaube 2 Wochen später haben wir dann den Verein gegründet zu 17 Leute.
Und das ist ja wirklich wichtige Arbeit, die Sie da tun, wie wir gerade schon von den Erzählungen hören. Wie kann man denn vielleicht als Privatperson Sie konkret unterstützen?
Also das Schönste erstmal ist der Einstieg. Mit 1 Euro im Monat, wobei wir das ganze Jahr immer kassieren, ist man mit, kann man Mitglied sein. Ob man dann aktiv oder passiv sein will, das ist damit, hat damit nichts zu tun. Aber man ist im Verein und bekommt mehr Informationen und kann sich mehr identifizieren. Und für uns ist das Gespräch am Kaffeetisch die beste Werbung, wenn das über uns geht. Also das ist der einfachste Weg, aber wir suchen auch immer Leute, die helfen. Zum Beispiel, wenn wir bei dem Event Michelbach als Beispiel mit dem Landespolizeiorchester, da wird auch bewirtet und da braucht man auch Leute dafür. Und man kann bei uns Pressearbeit machen. Es gibt ein ganz großes Spektrum, wo man organisieren kann. Alles, was hilft, ist gut.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall, dass Sie uns dazu jetzt auch noch Informationen gegeben haben. Und wir haben vorhin darüber gesprochen, dass wir vielleicht noch ein passendes Lied spielen möchten. Und da haben wir gesagt, wir spielen jetzt noch das Lied We Are The World von USA for Africa.
Dankeschön, Heinz Zeisberger, dass Sie bei uns waren und uns über Help We Helfen informiert haben.
Ich danke Ihnen, dass ich da sein durfte und lade Sie ein, auch bei uns mal vorbeizuschauen.
Vielen Dank, Dankeschön.